In der aktuellen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir Joachim Starnfest. Wir sprechen mit dem ehemaligen österreichischen Nationalteamspieler über den Kampf gegen den Abstieg. Wie hat er seine Zeit in Altach verarbeitet? Ist er schon wieder für eine neue Aufgabe bereit? Gab es eventuell zuletzt Interesse von Seiten des GAK? Und dazu sprechen wir auch über das österreichische Nationalteam und das Playoff-Rückspiel in Serbien. Warum schafft das Team von Ralf Rangnick noch den Aufstieg in die Gruppe A der Nations League?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 251.
Wir starten mit einer neuen Folge von Der Audiobeweis, dem Podcast von Sky Sport Austria. Und wir freuen uns heute, den 34-fachen österreichischen Teamspieler, zweifachen österreichischen Meister und fünffachen Cupsieger Joachim Starnfest begrüßen zu dürfen. Hallo und gleich einmal vielen Dank an Sie fürs Zeitnehmen.
Hallo, schönen Vormittag. Danke, ich habe momentan genug Zeit.
Ja, leider könnten wir jetzt sagen, ebenfalls Zeit haben heute Alfred Tater und Martin Konrad, die sind ebenfalls mit dabei. Schönen Dank auch an euch fürs Dabeisein. Grüß euch.
Ist immer ein Vergnügen.
Die Zeit nehmen wir uns gerne.
Wow, und das in der Ligapause oder während der Ligapause. Ja, Joachim, Ende September des vergangenen Jahres wurden Sie als Cheftrainer des SCR Altach freigestellt. Wie ist es Ihnen seither ergangen? Wie sieht aktuell so ein normaler Tagesablauf aus? Sie haben gesagt, Sie haben doch etwas Zeit.
Ja, gehen wir uns sehr gut, danke. War natürlich schon die ersten ein, zwei Monate waren gut, dann auch wegkommen von dem Ganzen, vom Fußball ein bisschen abschalten können. Viel Zeit mit der Familie verbracht, weil ich ja doch fast 2 Jahre oder ein bisschen mehr als 1,5 Jahre jetzt da wirklich komplett weg war. Und ja, seit Weihnachten, seit Neujahr geht es wieder darum, mich vorzubereiten, falls irgendwas auftauchen sollte, versuche mich weiterzubilden, war hospitieren. Und der Rest ist, ja, trotzdem noch Zeit mit der Familie verbringen und Taxidienste auszuführen.
Ja, Zeit mit der Familie verbringen ist auch eine sehr schöne Sache, aber Sie haben es gesagt, hospitieren. Wo waren Sie? Was haben Sie sich genauer angesehen?
Ja, ich habe mir jetzt da rundherum in Graz schlau gemacht, was bei den Trainings abläuft. Ich war in Linz beim LASK jetzt wird dann irgendwann einmal was Größeres anstehen, wo ich mal ein paar Tage bleibe.
Ah, okay. Also was Größeres, dürfen Sie das schon verraten oder bleibt das eher geheim, oder?
Nein, das ist eher spontan. Ich habe ja gute Kontakte noch.
Ja, Monaco.
Ist nicht Frankreich, aber...
Fürstentum, alles Monaco.
Ich werde mich dort irgendwann einmal einladen, jetzt in nächster Zeit, und dann hoffe ich, dass wir 2 oder 3 Tage aufnehmen.
Ja, wahrscheinlich. Adi Hütter mit seinem Co-Trainer Klaus Schmidt, ja auch unter ihm, bei der Admira und in Altach zunächst einmal als Co-Trainer von Klaus Schmidt gearbeitet. Schöne Grüße an die beiden. Also Sie fühlen sich schon wieder bereit für eine neue Aufgabe. Gab es in der jüngeren Vergangenheit auch Anfragen von verschiedenen Vereinen?
Ja, momentan relativ wenig. Es gibt 1, 2 Gespräche oder Kontakte, die vielleicht für Sommer was werden könnten. Aber ansonsten ist einfach von der Zeit her, muss man sagen, Katastrophen. Was im Trainergeschäft ist, gerade wenn man da jetzt September, Oktober rausgeschmissen wird, dann musst du einfach warten, weil da erfahrungsmäßig wenig passiert. Und dann wird es eher wieder wirklich Richtung Sommer schauen.
Ja, gibt ja aktuell eine Thematik bei einem Ihrer ehemaligen Arbeitgeber beim GAK. Also ein interessantes Thema. Da steht anscheinend der zweite Trainerwechsel in dieser Saison bevor. Wurden Sie da von Vereinsseite kontaktiert? Gab es Interesse von Seiten des Aufsteigers, Sie als Cheftrainer somit als möglichen Nachfolger von René Brons zu verpflichten?
Nein, jetzt kein Kontakt gehen.
Ja, Martin, wie hast du das in den vergangenen Tagen verfolgt? Apropos GAK, du bist ja sehr nah dran. Ist kein Geheimnis, dass du aus der Steiermark kommst. Wie ist der Stand der Dinge? Was ist dein Wissensstand?
Ja, also ich glaube, dass der Joachim Starnfest zwar auf einer Liste war, aber nicht ganz oben offensichtlich und deswegen auch noch nicht kontaktiert wurde, weil alles darauf hindeutet, dass Ferdinand Feldhofer diese Aufgabe übernehmen wird, auch ein Zufall, weil natürlich, wenn das vor 2 Wochen gewesen wäre, wäre Feldhofer noch bei Serkel Brügge unter Vertrag gestanden. Aber der GAK hat sich, oder die Verantwortlichen haben sich nach der Niederlage gegen Rapid am Sonntag über Montag und Dienstag intensivst damit beschäftigt, wie sie in diese finale Phase gehen, in die Qualifikationsgruppe und sind dann relativ rasch zum Schluss gekommen, dass sie einen neuen Impuls setzen müssen aus verschiedenen Gründen, weil eben auch das Gefühl war, dass zwischen Mannschaft und Trainer auch nicht alles top ist und man eben diese Zeit dann nutzen wollte, um nicht zu sagen, man geht vielleicht in die Qualifikationsgruppe, startet nicht gut und muss dann vielleicht noch einmal nachjustieren. Aber das Ganze hat sich jetzt natürlich über die Tage gezogen, weil offensichtlich der ein oder andere Kandidat, der ganz, ganz oben gestanden ist, dann doch abgesagt hat. Soweit ich informiert war, gab es dem da so 5, 6 Kandidaten und wenn mich nicht alles täuscht, war da auch der Joachim Standfest drauf, aber offensichtlich wollte man einen nach dem anderen abhaken, um dann eben das durchzusetzen. Aber Stand heute Freitag deutet eben alles auf diese Lösung hin, aber es kann natürlich sein, dass wenn weitere Absagen sind, dass wir mit dem zukünftigen GRK-Trainer vielleicht gerade hier einen Podcast aufnehmen, aber wie gesagt, Stand jetzt ist es nicht so.
Ja, also Ferdinand Feldhofer soll anscheinend der Nachfolger von René Proms werden. Ist auch kein Geheimnis, dass Werner Gregoritsch anscheinend den GRK abgesagt hat. Alfred, wie beurteilst du die Gesamtlage beim Aufsteiger? Wie gesagt, das wäre bereits der zweite Trainerwechsel in dieser Saison. Müssen sich da nicht auch die Hauptentscheidungsträger des Vereins, allen voran der sportliche Leiter Dieter Elsnick, hinterfragen, was die Entscheidungsfindung betrifft?
Nee, ich vergleiche einmal den GRK mit Blau-Weiß Linz. Ja, die sind ja aufgestiegen vor einem Jahr, haben eine halbwegs gute Saison gespielt. Heuer in der zweiten Saison sind sie in der Meistergruppe, weil ein Trainer, nämlich Gerald Scheiblehner, dort arbeiten durfte nach seinen Vorstellungen und das hat mir beim GRK gefehlt. Ich habe ja damals, als Gernot Messner entlassen wurde, lautstark dagegen protestiert. Man sollte doch Trainer mal in Ruhe arbeiten lassen, auch wenn es gerade nicht läuft, weil bei Mannschaften, vor allem jene, die in der Qualifikationsgruppe sind, gibt es starke Wellenbewegungen während einer Saison. Einmal läuft es, dann geht wieder eine Talsohle sozusagen durch das Team. Also in Summe hat man also Messner weggegeben, jetzt Pomps weggegeben und dann holt man wieder einen. Also dann muss man sich dann fragen, was ist eigentlich die Vorstellung, die die GRK-Verantwortlichen haben, von einem Trainer, der dem Team helfen soll, die Liga zu halten im ersten Jahr. Und da sehe ich momentan, naja, Erklärungsbedarf.
Ich wollte nur ergänzen, der Alfred natürlich recht, dass das nicht optimal läuft. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Hinterfragen sich übrigens die Verantwortlichen natürlich auch, so wie mir das bekannt ist. Das oberste Ziel ist der Klassenerhalt. Muss der Abstieg muss mit allem verhindert werden, denn ein Abstieg ist immer teurer als der Klassenerhalt. Und im Nachhinein offensichtlich hätte man diese Entscheidung vielleicht im Herbst auch anders treffen können, / sollen. Der Punkt ist nur, das wollte ich sagen, weil du Blau-Weiß-Linz erwähnt hast, Alfred, eines darf man, glaube ich, nicht vergessen. Im Vorjahr, nach dem Grunddurchgang, hatte Blau-Weiß-Linz im Übrigen nur 3 Punkte mehr als der GRK in dieser Saison. Allerdings gab es eben mit Austria-Lustenau ein wirklich abgeschlagenes Schlusslicht und deswegen war vielleicht auch der Druck auf Blau-Weiß-Linz ein anderer und mit hundertprozentiger Sicherheit, denn wenn der GRK jetzt 6 Punkte Vorsprung hätte, glaube ich nicht, dass es, dass wir jetzt darüber reden würden.
Ja. Joachim, wäre das allgemein etwas Vorstellbares für Sie? Sie haben als Spieler große Erfolge mit den Rotjacken gefeiert, damals auch das Double unter Walter Schachner. Wenn der Kontakt zustande kommt, ich nehme an, Sie sind sehr offen oder ist es eher, weil Sie gesagt haben, die Situation ist eine schwierige, jetzt etwas zu finden während der Saison. Sind Sie allgemein offen?
Ich bin für alles offen. Also aufhören muss man sich sowieso alles. Und ich habe noch relativ, relativ wenig Trainerjahre jetzt. Ich habe jetzt zwar schon viel mitgemacht in den letzten Jahren, war zweimal in der Qualifikationsgruppe unten dabei jetzt, das prägt und das, da nimmt man viel mit. Aber die Zeit, dass ich Pause brauche, die ist noch nicht da. Also das ist schon um einiges zu lang und ich sehe schon, wie jetzt einmal irgendwo gesagt, die Decken kommt immer weiter runter und deswegen bin ich überall gesprächsbereit und für alles offen.
Ja, das Gute an einer Altbauwohnung ist, dass die Decke ziemlich weit oben ist. Also wenn nicht, anscheinend sind sie eher neubauorientiert. Was auch eine gute Geschichte ist. Aber bleiben wir noch kurz beim GRK. Der Alfred hat es auch schon gesagt, Kontinuität im heutigen Fußballgeschäft ist extrem schwierig bei Vereinen zu finden. Welche Fehler wurden Ihrer Meinung nach da gemacht? Auch mit der Beurlaubung oder der Trennung von Gernot Messner, die Kaderzusammenstellung, wo sehen Sie da vielleicht Optimierungspotenzial?
Ja, in jedem Bereich. Ich glaube schon, dass man im Sommer versucht hat, den Spielern, die den Aufstieg geschafft haben, die Chance zu geben. Da wäre sicher das eine oder andere notwendig gewesen, ein bisschen nachzurüsten und vielleicht weniger auf soziale Ader zu schauen. Der Trainerwechsel, für das, glaube ich, sind wir alle zu weit weg. Ich war doch überrascht gestern, wie ich die Nachricht gekriegt habe, dass das beendet werden soll. Ist, glaube ich, noch immer nicht offiziell beendet.
Nein. Also stand
und
jetzt.
Ich denke schon, dass der Bomsi anständige Arbeit gemacht hat, weil wenn man sich anschaut gegen die Mannschaften aus dem unteren Playoff, hat er sehr gut gepunktet. Und die letzten Runden, die man ihm jetzt da ein bisschen ankreidet, hat er gespielt gegen Austria, gegen Rapid und gegen Sturm. Also
und wir dürfen sagen, dass ich Sie unterbreche, bei Sturm war natürlich auch die Thematik, beziehungsweise vor allem beim Heimspiel gegen die Austria, dass die Mannschaft durch einen Virus angeschlagen war, beziehungsweise da glaube ich gleich insgesamt 8 Spieler zu Hause waren, krank. Also das muss man alles in Relation setzen. Ja. Gegen den SK Rapid war auf der Tribüne, war gesperrt, weil er seine Coachingzone in Graz und Abi verlassen hat. Also genau. Das sind dann schon Dinge.
Ja, gegen Sturm hat er eigentlich, muss man sagen, fast gewonnen.
Ja, genau.
Da ist um ein paar Minuten gegangen und das hat jetzt mit einer Leistung nichts zu tun. Also das ist ein Ergebnis und das ist das, was dann immer schwer wiegt. Martin hat es eh schon angesprochen, man hört immer wieder Sachen, dann vor allem da in Graz. Wird dann halt immer wieder was zugetragen, was jetzt da stimmt, das kann keiner von uns beurteilen.
Ja, sind wir natürlich etwas.
Ich glaube auch, dass es in erster Linie um zwischenmenschliche Dinge geht und natürlich könnte man dann auch von einer Ergebniskrise auch noch am Ende des Tages sprechen. Aber macht ja keiner einfach und leicht, so eine Entscheidung, denn das ist ja mit Kosten verbunden. Aber ich wiederhole es noch einmal, soweit ich das verstehe, geht es halt darum, einen neuen Impuls zu setzen und ich glaube auch, dass Spielerrat und so weiter da auch ihre Sorgen recht oft in den letzten Tagen und Wochen geschildert haben, den Verantwortlichen.
Alfred, haben da die Spieler dann sogar fast, wie soll ich jetzt sagen, zu viel Macht? Oder weil am Ende geht es ja um die Qualität auf dem Platz. Das haben wir ja hier auch schon des Öfteren besprochen. Der Trainer, klar, der steht immer dort an der Seitenlinie und muss dann am Ende die Interviews geben und den Kopf dafür hinhalten, auch was seine Entscheidungsfindung betrifft. Aber für mich hört sich das jetzt auch irgendwie so an, ja, es stimmt zwischen Trainer und Spielern nicht und so weiter und so fort. Weiß ich nicht. Keine einfache Situation, Alfred. Wie beurteilst du das Ganze?
Ja, zunächst einmal lege ich den Fokus auf die Spieler. Und die Spieler, die in den letzten Tabellenringen jetzt der Qualifikationsgruppe liegen mit ihren Clubs, also Altach, DRK, Klagenfurt, WSG, diese Spieler haben, wenn man sie vergleichen mag, dasselbe Niveau im Großen und Ganzen. Also hier gibt es keine Ausnahmespieler, die dir weiterhelfen in schwierigen Situationen und einen Sieg holen etc. etc. Das heißt, es kommt immer auch darauf an, wie man dann im Spiel seine eigenen Qualitäten, und die sind, wie ich gesagt habe, im Großen und Ganzen ähnlich, dann rüberbringt. Und ich sehe da leider für den GRK ein großes Problem, nämlich ein 0-3, also ein 3-0 in ein 3-4 verwandeln zu lassen. Ich glaube, das war überhaupt der Knackpunkt in der Saison für den GRK, weil wenn hätten sie diese Partie drüber gebracht, wäre alles andere als das, was jetzt der Fall ist, der Fall. Daher, es geht in diesem Zusammenhang auch um Glück, ja, das du haben musst, weil du eben, wie gesagt, nicht Spieler hast, die dem Spiel sozusagen den eigenen Stempel so aufdrücken, dass sie dem Team helfen, sondern im Großen und Ganzen sind die Kaderqualität dieser 4 Clubs, die ich genannt habe, ähnlich. Und wenn dann es solche Spiele gibt wie dieses 3-0, 3-4, dann ist etwas, das man rational nicht erklären kann.
Aber das hat sich ja dann auch, wenn man so möchte, ich bin ganz bei dir, danach gab es ja gleich die Niederlage noch gegen Hartberg, dann war Weihnachten, also ich sage, das hätte ganz anders laufen können, machst du da vielleicht nicht nur 3, sondern 4 oder 6 Punkte, reden wir so anders. Aber im Prinzip ist es eine Qualitätsfrage, denn auch im Derby, der Joachim hat es angesprochen, hat man 1-0 geführt und hat es praktisch fast gewonnen und dann steht es zumindest 1-1 und dann läuft man in der Nachspielzeit in einen Konter, nachdem man einen Freistoß hat vom gegnerischen Strafraum. Also das ist ja auch eine, ich sage jetzt einmal, Qualitätsfrage und sei es auch in die intellektuelle Frage, ja, wie man so ein 1-1 nur über die Zeit bringt. Und deswegen eine Frage an den Alfred, aber auch an den Joachim, um vielleicht dieses Thema auch irgendwie in eine Richtung zu bringen, Abstiegskampf, Qualifikationsgruppe. da geht's ja dann oft auch nicht mehr nur um Spielerische, oder korrigiert mich. Ich glaube, das sind ja dann mentale und auch charakterliche und möglicherweise auch Teambuilding-Maßnahmen oder Fähigkeiten entscheidend, oder sehe ich das komplett falsch? Und ich glaube, das ist der Grund, warum natürlich jetzt beim GRK auch die Hoffnung ist, mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Input vielleicht eine andere, neue Stimmung zu erzeugen, weil es geht nicht mehr ums Fußballspielen, sage ich einmal, sondern ums Fußballarbeiten, kämpfen und überleben.
Joachim, wenn du erlaubst, mache ich eine Antwort. Ich glaube, dass ein Thema völlig deplatziert ist in dem Zusammenhang, Qualifikationsgruppe, die sogenannte Entwicklung. Man hört das ja oft in der im Grunddurchgang von den verschiedenen Coaches, wir wollen uns entwickeln. Nein, jetzt geht es nicht um Entwicklung, sondern es geht um Performance in den einzelnen Spielen. Und da trifft das zu, was du gesagt hast, da kommt es auf die Spieler drauf an. Natürlich ist die Trainerarbeit immer gegeben mit Vorbereitung auf den kommenden Gegner etc. etc. Aber dann treffen 11 Spieler auf 11 andere Spieler, die vom Niveau ähnlich sind. Und dann ist die Frage, welches Team ist im Kopf bereiter? Weil ich noch einmal, in der Werkzeugebene sehe ich wenig Unterschied. In der taktischen auch nicht, weil sie sind im Prinzip ähnlich ausgebildet, haben das ähnliche Niveau. Also, um die Qualifikationsgruppe so über die Bühne zu kriegen, dass man erfolgreich ist, ist vor allem der Kopf das entscheidende Moment. Und da gebe ich dir natürlich völlig recht, bei 1:1 oder sogar noch bei 1:0 gegen Sturm das Spiel drüber zu bringen, ist vor allem eine Mentalitätsfrage. Oder, Joachim?
Stimmt, ja, ist alles richtig, was ihr gesagt habt, beide. Wie gesagt, ich war jetzt 2 Jahre hintereinander dabei in dem Spektakel, und das hat mit Fußball nichts zu tun. Also das ist wirklich von leistungsmäßig katastrophal zum Anschauen. Also bewundernswert, die Zuschauer, die da ins Stadion gehen und trotzdem mitfiebern. Aber ja, es geht darum, die Mannschaft so hinzubringen, dass sie nicht verzweifelt, wenn was schief geht, dass sie jede Woche wieder rausgeht und versucht, ihr Bestes zu geben, weil es gefühlt sind 85% unentschieden in der Gruppe. Und dann bist du einfach da, dass du Enttäuschungen wegstecken musst, dass du Kritik wegstecken musst, dass du teilweise auch Beschimpfungen wegstecken musst. Ich kann mich erinnern, wie ich mit Klaus nach Altach gekommen bin, Es war Wahnsinn, dann haben wir gegen Ried gespielt, 3. Runde, und auf einmal sind wir gestanden vor der Tribüne und alle haben uns befetzt, und da musst du halt im Kopf stark sein und musst dich auf das besinnen, was das Einfachste im Fußball ist, und das heißt einmal hart angehen, kompakt stehen und versuchen, so gut wie möglich über einen Umschalter oder einen Standard da machen und so deine Punkte zu machen.
Ja, inwiefern ist dann auch diese Qualifikationsgruppe, dieser Spielmodus klar? Für uns als objektive Beobachterinnen oder Beobachter ist das natürlich eine super Geschichte, Spannung, aber für Sie als Trainer, für Ihre Kollegen, für die Spieler, für die Vereine, ist ja das, wie soll ich sagen, Überleben,
die Hölle.
Ja, die Hölle, Entschuldigung. Man muss aufpassen, was die Ausdrucksform betrifft, aber erklären Sie uns das einmal ein bisschen, was da auch
in einem Trainer vorgeht. Ich würde es mal für die Zuschauer auch als sinnlos erachten. Muss ich mal sagen, weil die Spannung, was aufgebaut wird, ja, das ist, du fieberst halt mit deinem Verein mit, aber du kannst dir die Fußballspieler nicht anschauen, in Wahrheit. Ja, das ist ja, wenn ich als Zuschauer will ja einen schönen Fußball sehen, will ja Dynamik sehen, will ja, wo ich zwar mit offenem Visier spielen, das würde ich gern sehen, als neutraler Zuschauer. Und so fieber ich mit meinem Verein mit. Die Qualifikationsgruppe ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem ist die Punkteteilung. Das ist das größte Problem. Und wenn ich denke, letztes Jahr, wir waren 10 Punkte vor Lustenau, auch in dem Bereich, wo Blau-Weiß-Linz sich bewegt hat. Wir waren 10 Punkte in 10 Runden, das ist schon mal ein schönes Brett. Dann kommt die Punkteteilung. Und wir waren, glaube ich, die ganze, ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig bin, aber die ganze Qualifikationsgruppe waren wir nicht weniger als 5 Punkte vor Lustenau. Und trotzdem sind wir am vorletzten Spieltag, war ein Spiel, wo wir das verloren hätten und Lustenau gewonnen hätte, wäre es zum Showdown kommen im letzten Spiel. Bist aber eigentlich 10 Punkte. Du hast 0 Möglichkeiten, die Mannschaft irgendwie zu erreichen. Jetzt im praktischen Umgang. Du hast 0 Möglichkeiten, einmal einen jungen Spieler von den Amateuren raufzuziehen, was eigentlich ab der 4., 5. Runde bei uns locker möglich gewesen wäre. Dass du mal schaust, wie geht's weiter? Wie kannst du was anderes ein bisschen probieren oder vielleicht auch, wie der Alfred gesagt hat, in eine Entwicklungsrichtung gehen? Das ist absolut unmöglich in den 10 Spiele. Und ja, ich sehe eigentlich nur in der Punkteteilung das Problem.
Ja, würden Sie die in der Qualifikationsgruppe dann sozusagen abschaffen in Zukunft, aber dann oben für die Meistergruppe schon lassen, dass es dort dann eben den
spannenden Kampf? Punkteteilung ist für mich absolut allgemein unfair. Absolut unfair, hat nichts mit sportlicher Leistung zu tun und hat für mich in einem Ligabewerb nichts verloren.
Alfred, siehst du es ähnlich?
Ja, kann okay. Das nur bestätigen. Ich bin auch dieser Auffassung. Man hat ja die Punkteteilung eigentlich eingeführt wegen Red Bull Salzburg, weil sie in der Meistergruppe über 10 Jahre allen davon gelaufen sind und man gesagt hat, oh, das ist Fahrt.
Jetzt ganz wieder vom Rupp profitiert, ne?
Genau, und jetzt mit diesem Zustand, dass eben viele Teams aufgeschlossen haben zu Salzburg, wird das natürlich enorm spannend, auch noch mit zusätzlich mit dieser Punkteteilung. Aber wie ich Joachim verstanden habe, für die absteigenden Teams oder die, die in diesem Trubel da dabei sind, ist das eigentlich unsportlich, ja.
Ja, aber wird im Übrigen diskutiert darüber, ob man eben etwas adaptiert im Ligamodus. Die Teilung nach 22 Runden Grunddurchgang ist eigentlich, geht auch ab 2026, weil bis dorthin, also nächste Saison bleibt es auf alle Fälle so, ab 2026 soll diese Teilung natürlich weiterhin sein, 12 Ligenformat ebenso, aber genau über die Punkteteilung wird diskutiert, ob es in beiden Gruppen kommt, ist auch ein Thema oder nur in einer, aber es wird zumindest angedacht, eben auch aufgrund der Erfahrungen, so wie es der Joachim jetzt gerade auch geschildert hat.
Ja, ich glaube, wenn man das jetzt teilt, es geht nicht mehr Meistertitel, ich glaube, Sturm wäre letztes Jahr nicht Meister, aber wenn es die Punkteteilung nicht gegeben hätte.
Genau, Admira wäre damals nicht abgestimmt. Ne?
Ich wollte gerade genau sagen, Andi Herzog genau. Und Admira waren nur an einem Spieltag auf dem letzten
ja. Tabellen. Genau, letzten. Und jetzt sage ich mal, Meister ist zwar eine große Sache, wenn du wirst, aber das ist lange nicht so entscheidend wie Abstieg, weil du so wie der Admira jetzt hernimmt und du steigst ab, obwohl du das sportlich nicht verdient hast, das ist ja unfassbar eigentlich, wenn man sich das überlegt, da sind Arbeitsplätze, da sind Büro.
Na, Karrieren, Büro, könnte man auch sagen.
Karriere, ne? Karriere, da hängen Leben dran. Wenn im Büro auf einmal statt 11 Plätze nur mehr 4 sind, dann müssen sie immer gehen. Und ja. hast aber sportlich nicht verdient. Mhm. Also das ist für mich absolut, absolut nicht tragbar.
Ja, und wir sehen ja, wie schwierig es noch ist, der Wiederaufstieg. Die Admira sieht zwar derzeit recht gut aus mit unseren beiden Experten, Thomas Silberberger und Peter Stöger, aber noch ist die Saison nicht zu Ende. Wird noch ein langer und spannender Weg für die Admira, aber auch der Kampf gegen den Abstieg. Und ich nehme es sehr stark an, Joachim, gut, mit den Alteren steckt zwar ein ehemaliger Arbeitgeber von Ihnen in diesem Kampf drinnen, aber Sie drücken dann schon eher den GRK die Daumen, dass es mit dem Ligaerhalt hinhaut, oder?
Ich versuche neutral zu sein.
Ja, versuchen ist ja immer sehr löblich.
Mir geht's jetzt da, beim GRK geht's mir hauptsächlich darum, ich freue mich irrsinnig, dass wir da sind. Ja, ich glaube, das ist für alle sehr gut. Das ist für Graz, auch wenn es jetzt da immer wieder Stimmen gibt, GRK gegen Sturm und was auch immer so ist, aber auch Grazer Derby ist ein Grazer Derby. Und das sind zwei Spiele, die nicht nur Graz bereichern, sondern ganz Österreich bereichern. Hat man jetzt da wieder bei dem Spiel gesehen, obwohl ich erster gegen Vorletzter gespielt hat. Was für Stimmung da drinnen war. Und deswegen würde es mir irrsinnig freuen, wenn der GRK in der Liga bleibt. Bei Alltag ist es für mich genauso, weil ich erstens noch einen richtig guten Kontakt zu vielen Spielern habe, die mir sehr ans Herz gewachsen sind und denen wünscht man keinen Abstieg. Ich glaube auch, dass Alltag die Qualität hat, in der Liga zu bleiben.
Das heißt, ich meine, mir wünscht ja niemand einen Abstieg, wollte ich nur sagen. Ich glaube ja, was wir bis jetzt noch vergessen haben, ist, es könnte durchaus sein, dass es heuer keine sportliche Entscheidung gibt, was den Abstieg betrifft.
Ich wollte Austria Klagenfurt, meinst du?
Genau, es gibt ja auch noch Lizenzen, die verteilt werden in 2 Wochen. Wissen wir zumindest schon mal mehr, Mitte April ist es ja. Spätestens, also in spätestens 4 Wochen wissen wir, was erstinstanzlich einmal die erste Entscheidung also betrifft.
Ja. Also zu Ihrer Zeit noch in Alltag, Joachim, wie haben Sie das Ganze verarbeitet, auch mental, haben Sie damit jetzt endgültig abgeschlossen? Sie sind ein Mensch, der unglaublich loyal ist, war noch bei uns bei Talk und Tore zu Gast. Es kommt nie von Ihnen irgendein schlechtes Wort in Richtung Alltag oder irgendeinen Ihrer ehemaligen Arbeitgeber. Jetzt könnte man dann auch natürlich sagen, warum auch, aber in Alltag, gut, die absolute Loyalität und vor allem Rückendeckung war ja dann auch durch den Sportdirektor nicht mehr so gegeben, gleich zu Beginn der Saison. Wie haben Sie das Ganze verarbeitet?
Ja, ich hoffe gut. Ja, natürlich ist man enttäuscht, das ist eh klar. Und man ist Hass auf gewisse Sachen, aber erstens einmal bringt es nichts, das in der Öffentlichkeit breitzutreten. Ich war immer ein Typ, der den Menschen das in die Augen gesagt hat und das habe ich auch in Alltag gemacht. Und aufgearbeitet, du brauchst ein bisschen Zeit. Ich hab jemanden, der mit mir das aufgearbeitet hat, das hat man sehr gut dann, wo man Verbesserungsansätze finden kann, da findet man natürlich genug. Und ich hab mir einiges zusammengeschrieben für meine nächste Station, die ich da besser machen will. Und wenn ich das jetzt nicht gehabt hätte oder wenn das jetzt nicht schiefgegangen war, hätte ich die Listen gar nicht und würde mich auf dem gleichen Niveau bewegen und ich hoffe, dass ich mich durch das auch verbessern kann.
Ja, Alfred, jetzt ist es so, unter Fabio Ingolitsch, dem Nachfolger von Joachim Standfest, verfolgen die Altacher von der Spielweise her, sage ich jetzt einmal, einen etwas aktiveren Ansatz, konnten in den bisherigen 13 Bundesligaspielen aber gerade erst einmal einen vollen Erfolg holen, bejubeln. Zuletzt gab es dann gegen die Salzburg und in Klagenfurt ein Unentschieden. Was genau sagt uns das jetzt alles aus über den Trainerwechsel? War der Stand jetzt dann überhaupt für eine Besserung bestimmt?
Na, dann werde ich jetzt Joachim eine Frage stellen, weil die interessiert mich natürlich sehr. In dem Zusammenhang verwende ich jetzt etwas, was ich vor 14 Tagen beim Podcast von Ruben Schröder ja sehr stark zurückgewiesen habe, nämlich die DNA. Joachim, was ist die DNA von Altach gewesen, als du dort Cheftrainer warst?
Ja, wir haben schon das ein bisschen verändert. Wir sind im Sommer angetreten und haben versucht, eine charakterlich starke Mannschaft aufbauend auf vielen Österreichern zusammenzustellen, die vor allem defensiv gut steht, ein gutes Umschaltspiel hat und bei Standards sehr gut ist. Das hat im ersten Jahr anständig funktioniert, sehr gut. Wir haben auch dann richtig gute Spiele gemacht. Wir sind auch sehr oft in die Verlosung gekommen, dass wir Spiele knapp verloren haben oder in den letzten Minuten verloren haben. Da waren sehr viele dabei. Wir haben dann auch versucht, natürlich im Sommer das ein bisschen weiterzuentwickeln. Der ist natürlich gerade am Anfang dann in die Hosen gegangen, mit der ersten Runde, wobei die Leistung jetzt im ersten Spiel gar nicht so schlecht war, muss man sagen, wenn man es ohne Emotionen anschaut. Und dann stehst du halt da als Trainer und musst liefern. Und was machst du dann? Du schaust, wo sind die größten Stärken von deinen Spielern? Das war aus unserer Sicht wieder das kompakte Stellen mit einem Umschaltspiel. Das hat auch sehr gut funktioniert, leider die nächsten Runden. Und wir haben dann in den Spielen dann auch gegen Blau-Weiß Linz daheim, wir haben 4-5 Riesenchancen, die schießen einmal aufs Tor und das steht 1-0. Das ist ja halt genau immer wieder auch die Sache, was der Martin vorher angesprochen hat. Ja, du musst die guten Leistungen dann auch ummünzen in Punkte, sonst stehst du da. In Hartberg kriegen wir rote Karten mit Weser De Marco, damit ist die Partie dann gekippt gewesen. Und dann war ich weg. Und steht man vielleicht nicht zu, jetzt da über Alltag zu reden, was jetzt passiert ist nach meiner Zeit, aber sie haben schon am Anfang einen aktiveren Fußball probiert. Aber was dann in den letzten Runden passiert ist und was jetzt passiert, das ist schon wieder sehr das, was wir machen. Und du musst jetzt schon auf das schauen, wenn du Punkte brauchst, was ist die Stärke von deinen Spielern. Und wenn ich hoch anlaufen will und ich habe hinten keine Absicherung mit Tempo, dann wird es halt eng mit vorne auslaufen.
Ja, und vor allem sind wir dann wieder bei dem Thema, weil Sie das jetzt gesagt haben, was in der Qualifikationsgruppe die Spielweise betrifft. Da geht es ja in erster Linie mal nur um Ergebnis. Und Entschuldigung, also mir steht es auch nicht zu, jetzt da irgendwie in Richtung der Altacher Kritik zu üben. Aber Martin, ganz ehrlich, nach 8 Bundesligaspielen wurde ja auch im Standfest freigestellt. Da ist doch noch gar nichts passiert gewesen. Da sind wir dann wieder beim Thema Kontinuität. Und ist diese Spielweise, diese aktive mit dem Angriffspressing, überhaupt die richtige für Alltag, für diesen Verein mit diesen Ansprüchen? Diese Frage bleibt ja immer, die wird auch unter Kollegen.
Ja, ich kann schon so spielen, aber dann brauche ich halt auch die Spieler dazu. Mitten in der Saison das zu wechseln, bin ich beim Joachim, hab mehr gesehen, wohin es führt und dann am Ende geht's um Ergebnisse. Und wir können jetzt das relativ schnell runterbrechen, weil Fußball ist auch ein Ergebnissport. Nach 8 Runden mit Joachim Standfest hat Alltag 8 Punkte gehabt. Nach 22 Runden hat Altach 16 Punkte. Das heißt, man hat in 14 Spielen auch 8 Punkte gemacht. Also fast doppelt so viele Spiele gebraucht, um dieselbe Punkteanzahl zu haben. Was soll ich jetzt da noch dazu sagen?
Ja.
Damit ist ja alles gesagt.
Ja, und tabellarisch hat sich der Verein jetzt auch nicht unbedingt verbessert. Punkte gleich geht es jetzt ab in die Qualifikationsgruppe als letzter. Der GRK eben auch 8 Zähler, aber die Rotjacken entscheiden bislang das direkte Duell für sich. Und dann wollen wir jetzt ein bisschen weiter nach oben blicken, denn es gibt noch sehr viele Themen, über die wir mit Joachim Standfest sprechen können und auch wollen. Zwei ehemalige Arbeitgeber, Sturm Graz, mit denen wurden sie ja Meister mit den Steirern, und Wiener Austria. Wie sieht es da aus aktuell vom Leistungsniveau her? Was trauen Sie der Wiener Austria zu, den ganz großen Wurf, vielleicht am Ende sogar das Double?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die haben richtig gut gearbeitet im Sommer, was jetzt Spielerzugänge betrifft. Man hat letztes schon, wenn man das ein bisschen genauer verfolgt, dann war die Austria letztes Jahr schon eine richtig gute Mannschaft, nur unkonstant. Und sie haben dann im Sommer mit dem Drago, auch mit Philipp Biesinger, der jetzt vielleicht gar nicht so eine Rolle spielt, aber Leute dazugekriegt, die das Ganze stabilisieren. Sie haben vorhin zwei Stürmer dazugekriegt mit Milan und mit Nick Prelitz, die in den letzten Jahren gesagt haben, dass sie zum Besten in der Bundesliga kehren. Und sie haben durch die Stabilität einen Fitz, der spielt wie noch nie. Und das macht's aus. Und das ist, alle sagen immer, das ist so eine riesen Überraschung, dass die Austria vorne dabei ist. Ist es nicht. Weil du einfach die richtigen Schlüsse aus dem gezogen hast, was du brauchst, die richtigen Leute dazugeholt hast. Und deswegen stehen sie da absolut berechtigt vorne und haben alle Chancen, Meister zu werden, haben alle Chancen, Cupsieger zu werden. Also wäre für mich keine Überraschung.
Und Erfahrung und Routine kann auch ein Vorteil sein, weil das ja im heutigen Fußball von vielen Vereinen oder Entscheidungsträgern dann irgendwie so gesagt wird, ja, wir brauchen junge Spieler, die sich weiterentwickeln, die wir dann teuer verkaufen. Also die Austria ist ja da sogar fast die Antithese dazu. Antithese, ein schönes Wort, Alfred. Na Joachim, bitte.
Ja, ich denke, gerade wenn du so einen Typen wie den Drago drinnen hast, ja. Mhm. Ich habe den Drago als 17-Jährigen schon kennenlernen dürfen und mit dem zusammengespielt. Da war er halt ein richtiger Aufmüpfiger, der sich verkannt irgendwas. Nein, das ist falsch, weil er hat sich schon was sagen lassen von Leuten, wo er gewusst hat, die helfen einem weiter. Aber sonst hat er sich jeden Kampf gestellt. Und das mit 17. Und er ist halt auch älter geworden und ich gehe mal davon aus, ich bin jetzt nicht dabei, aber wenn der Drago in der Kabine was sagt, dann hat das Gewicht. Und das ist großartig, wie sie mit dieser Karriere bestritten hat und wie er sie auch jetzt, wenn man so mit ihm redet, außerhalb von den Spielen, so wie er sich weiterentwickelt hat, zu dem 17-Jährigen, der er war. Und das macht den Erfolgskraft Austria aus.
Ja, apropos Karriere, Trainerkarriere haben Sie ja bei der zweiten Mannschaft von Sturm Graz begonnen, war dann Co-Trainer, vor allem unter Heiko Vogel, sage ich jetzt einmal, dann auch Roman Mehlich, sogar ein Spiel unter Neukirchner. Wie sehr verfolgen Sie natürlich noch das Geschehen bei Sturm Graz? Ist der aktuelle österreichische Doublesieger für Sie der große Favorit auf den Meistertitel?
Ich glaube, dass es keinen großen Favoriten gibt. Ich glaube, dass sie die drei das ausmachen werden, aus der Sturm und Salzburg. Mhm. Ich denke schon, dass Salzburg nochmal jetzt mit der Punkteteilung wieder hinschnuppern kann. Sturm hat ja das Problem, dass sie im Offensivbereich nicht mehr die Qualität haben, die sie im Herbst gehabt haben. Der Beerwith-Abgang, den haben sie einfach nicht ersetzen können. Und das ist momentan der Unterschied, ja. Man kann jetzt viel Sachen über Jürgen Säumel gehört, aber wenn du einfach das verlierst, das kannst du nicht auffangen. Und sie haben sie jetzt auch wieder gefangen, dass dann die Leistung ein bisschen runter geht, wenn alle wissen, wir haben nicht mehr die Qualität, ist klar, weil alle Spieler, die was erreichen wollen, denken sie und bewusst, boah, jetzt haben wir den nicht mehr, wie soll das gehen, da fangen sie ein bisschen zum Zweifeln an. Sie haben sie in den letzten zwei Wochen haben sie wieder rausgerissen. Also vielleicht so ein Gamechanger, das 2-1 gegen GRK, wo sie es in den letzten Minuten gedreht haben. Das kann schon sehr viel bewirken, dass die wieder voll im Saft sind. Aber ich glaube, dass es keinen großen Favoriten gibt.
Siehst du es ähnlich, Alfred? Und vor allem, wie beurteilst du auch die Gemengenlage jetzt bei Sturm Graz? Haben gehört, Mika Biris ist weg, dazu Yusuf Kasabegovic zum ersten FC Köln gewechselt im vergangenen Winter, dürfen wir auch nicht vergessen. Wie schwierig ist es auch, Stichwort Jürgen Säumel, für ihn als Nachfolger von Christian Ilzer?
Naja, also eines ist klar, man darf nicht nachweinen den Spielern, die man nicht mehr hat. Wenn man darauf sich versteift, dass man sagt, ja, wir haben nicht mehr die Qualität, dann hast du von vornherein schlechte Karten. Sturm Graz hat aus meiner Sicht hervorragende Leute in den eigenen Reihen, vor allem auch Gitteschwille, der im Offensivbereich nach wie vor ein großartiger Spieler ist. Aber was mir fehlt, ist die Torgefährlichkeit von Böwing und von Charter. Also die Stürmer selber, ja, die sind in dieser Hinsicht eigentlich nicht das, was eine Meistermannschaft ausmacht. Deshalb muss man eben hoffen, dass es Standardsituationen gibt oder dass Gitteschwille, der ja auch die meisten Tore erzielt hat, glaube ich, für Sturm jetzt in der laufenden Saison, wenn man Pires eben weggibt, dass das eben bei ihm weitergeht. Gitteschwille ist eigentlich das Herzass in der Mannschaft von Sturm. Und jetzt kommt der Punkt. Ich glaube, es könnte sehr schnell gehen, dass sich auch in der Meistergruppe die Spreu vom Weizen trennt. Wenn ich die erste Runde ansehe.
Warte, Alfred, bitte 2 Euro ins Rasenschein.
Ich hau 5 rein.
Okay. Zusammenfallen die dann aber nicht.
Die Rapid gegen Salzburg. Ja, Salzburg hat gegen Rapid schon verloren heuer in Wien im Allianzstadion. Sollte also Rapid dieses Spiel gewinnen, dann ist für Salzburg für mich der Käse gegessen. Wenn Sturm das Spiel beim WAC gewinnt in der ersten Runde und die Austria das Spiel bei Blau-Weiß gewinnt in der ersten Runde der Meistergruppe, dann gibt es nur mehr einen Zweikampf. Daher, es kann sehr schnell gehen, dass eben es klar ist, wer dann vielleicht noch Meister wird. Und der WAC ist ein Zünglein an der Waage, weil da hat man ja Sturm zweimal heuer schon ziemlich gezeigt, dass man auch die besiegen kann. Also sollte die Hürde WAC genommen werden in Wolfsburg im ersten Auswärtsspiel, dann ist Sturm für mich trotzdem Kandidat Nummer 1.
Martin, deine Einschätzungen? Gibt es einen Dreikampf? Oder siehst du
ja, es gibt einen Dreikampf und ich brauche gar nicht sehen. Ich finde, dass bei der Austria, das haben wir auch schon öfter thematisiert, natürlich alle sehr hungrig sind, weil bis auf Dragovic und Botzmann, der einmal mit Sturm Cupsieger 2018 wurde, hat kein einziger Spieler einen Titel bisher geholt. Das heißt, da könnte ich jetzt einmal sagen, da ist natürlich ein Feuer da und wir haben gut vom Joachim auch gehört, Dragovic stimme ich hier zu und ist auch bekannt, er ist dort absoluter Glücksgriff, Leader außerhalb und innerhalb des Spielfeldes und deswegen hat die Austria, finde ich, da unglaubliche Möglichkeiten, im Cup auch noch dabei, Heimspiel, Halbfinale gegen Hartberg, das kann man durchaus gewinnen und dann ist man im Finale auch noch. Über Salzburg, da bin ich der Meinung, da ist alles möglich, die überraschen, aber ich habe eher das Gefühl, es geht eher nach oben. Und bei Sturm muss man sagen, Wolfsburg ist natürlich hochinteressant, denn Sturm hat zweimal im Grunddurchgang gegen Wolfsburg mit jeweils 0-3 verloren. Im Übrigen bin ich der Meinung, das ist 0-3 jetzt unter Säumel, war eigentlich der Gamechanger, denn du hast gemerkt, in der Woche danach ist was passiert. Dann gab es den Sieg gegen Blau-Weiß Linz, dann gab es das Spiel in Salzburg, wo man die erste Hälfte, finde ich, dominiert hat, aber eben kein zweites Tor erzielt hat und dann den Rückfall in der zweiten Hälfte gehabt hat und zuletzt gab es eben dann die Siege gegen den GAK und gegen den LASK. Bei Sturm ist alles möglich, aber auch das kann ich nur bestätigen. Neben Kitteschwille, der ja nicht umsonst auch zum besten Spieler der vergangenen Saison gewählt wurde, finde ich, ist auch der Horvath wichtig. Sturm spielt wieder mehr Raute und Horvath ist auf der Achterposition auch torgefährlich. Ich glaube, das gefällt ihm jetzt auch wieder, hat mehr Vertrauen, weil unter Ilzer war das am Schluss nicht mehr so. Und vorne, ja, natürlich. Es gibt den Knipser nicht. Charter ist übrigens auch noch im Ramadan, der ist nicht viel. Wird nicht einfacher werden. Ja.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Nach der Ligapause geht es dann los mit der heißen Phase in der österreichischen Bundesliga, mit der Meister- und Qualifikationsgruppe und manch einer tippt ja sogar, dass der WAC Meister wird. Aber Alfred, das war Faschingsdienstag, das muss man auch noch dazu sagen. Ist mir ein bisschen dann untergegangen in der Nachbetrachtung, auch von den Kolleginnen und Kollegen, aber lassen wir das.
Ja? Nein, ich muss das klarstellen.
Ich habe es doch schon versucht.
Nein, das ist für Spannung, ich finde das jetzt super.
Nein, ich möchte Folgendes, dass endlich einmal sogenannte kleinere Clubs, was das Budget betrifft, auch einmal dorthin greifen können, wo permanent nur die sogenannten Großen sind. Und die haben ein Riesenbudget. Ich würde mir für die Ausgeglichenheit der Liga wünschen, dass eben Teams wie WRC oder LASK jetzt einmal oder und so weiter dort mitmischen, blau-weiß, ja, mitmischen können, wo die anderen sind, in Bereichen, wo man normal sonst nicht hinkommt, außer man qualifiziert sich als WRC, als Meister für die Champions League und hat plötzlich 30 Millionen auf der Tasche. Das würde die Liga insgesamt breiter machen in der Spitze. Das ist meine Hoffnung. Nicht immer die genug haben, sollen reißen, sondern die gute Arbeit leisten und dann auch dabei sein können.
Ja, aber Alfred, in Wolfsburg spielen sie nicht um ein Goal und ein Bier. Frag den Joachim Standfest, der hat dort eine sehr schöne Karriere erlebt. War übrigens auch Tabellenführer einmal unter Didi Kübauer nach 10 Runden, als man auch Salzburg geschlagen hat. Also, oder? Da wird schon ordentlich ausbezahlt. Joachim, vor allem, oder? Da ist der Dietmar Rieger, lässt sich nicht lumpen.
Ich war, glaube ich, beim ATSV Wolfsburg.
Eben, ja. Genau um das geht's.
Oje. Nein, aber, macht jetzt gerade die Frau Präsidentin an. Nein. Sag die Wahrheit, Joachim,
Nein, großartiger Verein. Taugt mir irrsinnig, dass die vorne dabei sind jetzt wieder. Haben wir schon ein, zwei Jahre jetzt gehabt, wo sie ein bisschen gebraucht haben. Aber ich sage klar, wenn du immer wieder solche Spieler verlierst, die sie jetzt gut verkaufen haben können. Aber gefreut mir irrsinnig, dass, vor allem jetzt unter dem Didi, dass die Mannschaft wieder im oberen Playoff dabei ist.
Ja, sind wir sehr gespannt, was der WRC dann in der Meistergruppe stand ist zu leisten, ebenso wie auch Blau-Weiß Linz. Die sind auch an dieser Stelle erwähnt. Das Überraschungsteam der Saison, das Team von Gerald Scheiblener hat es wirklich, muss man schon sagen, sensationell in die Top 6 geschafft. Und ein Thema, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, aber das ist fast das Aktuellste. Was heißt fast? Ist ja das Aktuellste. Das österreichische Nationalteam, die Mannschaft von Ralf Rangnick, musste sich im Playoff Hinspiel der Nations League B zu Hause mit einem 1:1 gegen Serbien begnügen. Joachim, was bedeutet das für das Rückspiel? Gibt es am Sonntag? Wie hoch sehen Sie die Chancen auf den Aufstieg in die Gruppe A der Nations League?
Boah, ich denke, die sind gleich geblieben, wie sie waren. Natürlich wird uns ein Hexenkessel erwarten. Gibt gestern, glaube ich, mitgekriegt, dass doch der ein oder andere Spieler jetzt zurückkommt noch bei den Serben, bei uns auch. Aber ich denke, wir waren gestern klar besser und Sie haben sehr richtig gesagt, die Spieler, die so unentschieden fühlt sich an wie ein Niederlag, weil es eben so klar war und schade, dass wir es nicht drüber gebracht haben, aber wir haben trotzdem alle Chancen, in die A-Gruppe aufzusteigen.
Wie trainiert man Effizienz vor dem gegnerischen Tor? Gute Frage, oder, Joachim?
Der Alfred hat einmal gesagt, er hat 1000 Übungen.
Ja, die kann er vielleicht
gerade fragen. Er hat mir es nicht geschickt, deswegen sitzt er jetzt dabei.
Ja, dann wäre Cheftrainer und ich wäre der Co-Trainer. Dann werden wir es gemeinsam machen.
Ein dynamisches Duo wäre das allemal.
Ja, natürlich musst du viele Wiederholungen, viel Routine reinbringen. Die andere Geschichte ist beim Marco, das sind halt auch Sachen, die man nicht beeinflussen kann dann teilweise, wie der Alfred vorher gesagt hat. Ich weiß nicht, ob der Marco noch so viele 1000 Abschlüsse machen muss. Also der hat sowieso Qualität ohne Ende. Manchmal geht's nicht. Ja. Wenn es läuft, dann läuft's, hat der Rudi Nielich gesagt.
Ja, ist dann wirklich oft so. Aber Alfred, jetzt abgesehen von dieser fehlenden Effizienz vor dem gegnerischen Tor, die hat es ja auch schon so gegen die Türkei bei der Europameisterschaft im Achtelfinale gegeben, war ja auch fast ein Déjà-vu im Vergleich zum 1:1. Gegen Slowenien zu Hause in der Nations League Gruppe B, jetzt nicht nur was das Endergebnis betrifft, aber das blickt natürlich positiv in die Zukunft, Alfred. Was stimmt dich positiv vor dem Rückspiel am Sonntag in Belgrad?
Ja, zunächst bin ich der gleichen Auffassung, Österreich war klar besser. Ja, also dass Serbien dieses Tor gemacht hat, das war einfach Weltklasse und auch unseres von Gregoritsch war auch
Weltklasse. Weltklasse, weil ich habe gehört, Sonntagsschuss und ich würde sagen, Lazar Samardžić, der hat das schon drauf, der wollte den schon genauso haben. Sollte man dann auch einmal erwähnen, finde ich dann, was die Gegneranalyse betrifft. Das war schon eine Weltklasse-Aktion. Entschuldigung, Alfred.
Ja, also Sonntagsschuss, das ist ein Ausdruck, den ich nicht verwende. Viele Spieler haben die Qualität auch in solchen Situationen ein Tor zu erzielen und er hat es ebenso wie gesagt Gregoritsch. Das war auch ein fantastisches Tor. Also diesen Ball, den man in der Luft übernommen hat, mit der Innenseite ins Eck zu zirkeln, das war auch großartig. Daher beide Tore waren wunderbar, was gefehlt hat, aber nur aus österreichischer Seite, die einfachen Sachen wurden nicht gemacht. Kopfball von 3 Meter an Otovic, oder? Am Ende. Das sollte ein Tor sein oder noch ein paar andere Situationen, die ähnlich waren, einfache Abschlüsse zu tätigen und die zu Toren führt, das hat gefehlt. Und das stimmt mich positiv, dass wir im Rückspiel jetzt am Sonntag nach wie vor überlegen sein werden im Spiel selber. Ich muss auch betonen, ein David Alaba war ein wunderbarer Spieler gestern wieder mit seinem Spielaufbau vor allem wunderbare Angriffspässe gleich gespielt in den Rücken der Verteidigung. Also mit David Alaba haben wir für den Spielaufbau noch zusätzliche Qualität gewonnen und daher glaube ich, wir werden auch in Serbien das dominante Team sein und dort dann die einfachen Sachen finalisieren und dann werden wir 2 oder 3-1 gewinnen.
Na bitte, jetzt gewinnen die Serben dann 4-0. Martin, wie genau beurteilst du die Leistung von David Alaba? Wie wichtig ist auch seine Rückkehr, auch was die Spieleröffnung betrifft? Die Absicherung hat es ja doch dann auch die eine oder andere 1-gegen-1-Situation mit Vlachovic gegeben. War nicht so einfach für David Alaba, verfügt über wenig Spielpraxis. Wie ist deine Meinung?
Ja, aber natürlich, Spielaufbau, Spieleröffnung, ich meine, wir brauchen jetzt ja nichts erzählen, das hat er nicht verlernt, ja. Trotzdem, er hat ein Jahr gefehlt und es ist für ihn auch der Weg zurück im Moment auf vielen Ebenen, Nationalteam, aber auch auf Vereinsebene, wo ja die Konkurrenz noch viel größer ist. In Österreich hat er ja, wenn er fit ist, einen Stammplatz. Und deswegen war das, finde ich, positiv. Defensiv war jetzt, sage ich einmal, nicht allzu viel los. Die eine, dann hast du es gerade angesprochen, bei einer Rückgabe möchte ich mal sagen, da war auch hohes Risiko, um es mal so zu formulieren. Aber ansonsten ist das natürlich, glaube ich, trotzdem wichtig. Ich glaube, es mit Gernot Trauner, der ja am Sonntag hoffentlich auch fit ist, würde das noch eine zusätzliche positive Komponente sein in der Defensive. Generell muss ich sagen, ich bin ja einer, der immer sagt, Österreich hat im Moment eine gute Mannschaft, also überdurchschnittlich eine gute Mannschaft. Was mir fehlt, ist oft der Realismus. Es wird alles, auch gestern wieder in der TV-Übertragung, man hatte den Eindruck, der Superlativ findet gar kein Ende mehr. Und es ist dann trotzdem, und im Übrigen, weil du das sagst, genau, und der Gegner hat man den Eindruck gehabt, hier ist nicht Serbien, sondern San Marino, so ungefähr war das zwischendurch. Also ich bin da oft der Meinung, man muss, glaube ich, mehr Realismus haben. Und das betrifft vor allem auch nicht nur, was den Gegner betrifft, sondern auch die österreichische Nationalmannschaft. Ich wiederhole mich, an einem sehr guten Tag kann diese Mannschaft jedem Gegner sehr wehtun und einen Top-Team auch besiegen. Aber zumeist sind es halt gute Tage. Und dann geht es halt wie gegen Serbien oder Slowenien so aus, wie es ausgeht. Und ich finde, für ein sehr gutes Team müsste man solche Spiele gewinnen. Dann hätte man gegen Slowenien gewonnen, dann hätte man jetzt kein Playoff gehabt. Hätte man gestern gewonnen, würde man vielleicht am Sonntag eine bessere Ausgangsposition, was heißt würde man, hätte man eine bessere Ausgangsposition. Also ich finde, da ist noch Luft nach oben und das wiederholt sich und so wird man dann auch in einer Endrunde irgendwann ans Limit kommen. Also das heißt, die Mannschaft muss immer natürlich in Bestbesetzung sein und eben auch an einem hervorragenden Tag dann auch diese Chancen nutzen. Und das ist sehr oft nicht der Fall. Deswegen würde ich mir insgesamt in der medialen, aber auch in der Öffentlichkeit unter allen Beteiligten einfach mehr Realismus wünschen. Ja, also man hat ja manchmal den Eindruck, es ist schon wieder alles perfekt. Es ist eben nicht perfekt, weil dann wäre Österreich in einer anderen Division und wäre Österreich auch weiter vorne. Die WM-Qualifikation gegen Rumänien, wenn man so spielt und man spielt unentschieden, wird es auch schwierig. Also ich will damit nur sagen, es muss eben zum Fußball gehören, halt dann am Ende trotzdem die Tore und die, wo man gehört, im Rahmen der Regeln ist alles erlaubt, Hauptsache man gewinnt. Ja, das ist halt auch wichtig, würde ich mal sagen. Nicht nur, wie man spielt, sondern auch, wie das Ergebnis ist.
Joachim, Sie waren ja bei der Heim-Euro 2008 auch als Spieler mit dabei, 34 Mal für das österreichische Nationalteam gespielt. Sie kennen diese Geschichte in- und auswendig. In Österreich die Erwartungshaltung, beziehungsweise wir gewinnen, Sie verlieren, habe ich schon oft von Freunden gehört. Ich finde das immer sehr passend. Wie beurteilen Sie die Gesamtsituation? Ist schon das absolut Positive, wie die Mannschaft auftritt unter Ralf Rangnick, dass da die Stärken, sage ich jetzt einmal, forciert werden. Die Begeisterung ist ja immer etwas, was Wunderbares, so soll es auch sein, ausverkauftes Haus und so weiter und so fort. Und dann am Ende geht es halt schon um die Ergebnisse. Was sollte die Erwartungshaltung sein, was das österreichische Nationalteam anbelangt?
Ja, in erster Linie muss ich mal sagen, dass unsere Nationalteamzeit und die jetzt kann man nicht vergleichen. Das war nicht einmal annähernd das Niveau, das wir jetzt auf den Platz bringen.
Da gab es nicht so viele Legionäre auch.
Ja, das stimmt, ja, das ist richtig. Ich sehe ähnlich wie der Martin jetzt. Ich denke, es gibt da 10 bis 15 Länder, die halt deutlich drüber stehen, über allen. Dann gibt es 40, 50 Mannschaften, die sich auf einem Niveau bewegen. Und wenn du die Spiele gut spielst oder wenn du guten Tag hast, spielst du die Spiele. Wenn du einen guten Tag hast, spielst du es unentschieden. Aber wenn du keinen guten Tag hast, dann verlierst du es. Und man sollte es Ich finde, das Interview vom Alaba, vom David war gestern überragend, wie er gesagt hat, ja, wir haben 1-1 gespielt, Fußball ist so. Wir waren klar besser, wir haben es nicht geschafft, wir müssen weiterarbeiten, wir müssen versuchen, dass wir das gewinnen. Und als neutraler Zuschauer kann man es sehen, aus der Fanbrille ist es halt immer schwierig, wenn man sich was wünscht und das nicht erreicht. Aber weiß nicht, so wie ich Fußball sehe, da geht es halt sehr viel um Leistung und nicht um Ergebnis. Und deswegen Deswegen, ja, bin mir da ein bisschen leichter, das einzuschätzen, weil ich halt versuche, das ohne Emotionen zu sehen. Oder ja, mit wenig Emotionen, sagen wir so.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch aus Trainersicht, es geht um die Leistung, aber dann am Ende auch um das Ergebnis. Aber schafft Österreich den Aufstieg in die Gruppe A der Nations League am Sonntag dann in Belgrad, Joachim?
Ich gehe davon aus. Also ich glaube wirklich dran. Noch wichtiger ist für mich die nächsten zwei Jahre, wo wir uns für die WM qualifizieren werden. Da bin ich absolut davon überzeugt.
Ja, das sind die Gruppengegner Rumänien, Martin hat es schon erwähnt, Zypern, Bosnien-Herzegowina und San Marino. Also alles andere als der Gruppensieg wäre dann eine Enttäuschung, auch aus Ihrer Sicht, Joachim.
Nein, Enttäuschung. Du weißt nie, wie Rumänien auftritt oder du weißt nie, wie Bosnien auf einmal was rauszaubert. Enttäuschung von vornherein. Wir haben richtig gute Chancen, das zu lösen. Wir haben eine richtig gute Mannschaft, die das machen kann. Wie gesagt, im Fußball gibt es immer so viele Sachen, die nicht berechenbar sind. Ausschluss, eine rote Karten, ein Elfmeter gegen uns. Einer schießt da vor 2 Meter auf die Hand, wie im Halbfinale Deutschland gegen Spanien. Da sind so viele Sachen drinnen, die du nicht beeinflussen kannst und deswegen wäre schade, aber in Deutschland muss man sehen, was passiert ist.
Ja, absolut. Und wegen einer Position, das war Ihre Heimat, Rechtsverteidigerposition, Patrick Wimmer spielte gegen die Serben jetzt auf der für ihn ungewohnten Rechtsverteidigerposition, wurde auch zu Recht dann nach dem Spiel von seinem Trainer Ralf Rangnick gelobt. Warum ist Patrick Wimmer von seinen Anlagen her auch für die Zukunft auf dieser Position ein Thema, Joachim?
Weil er von der Anlagen her der Prototyp für einen Außenverteidiger ist. Also wirklich, also viel was Besseres kann da nicht passieren. Der ist laufstark, der ist schnell, der ist dynamisch, der hat gutes 1 gegen 1, der ist defensiv gut. Also wenn der, vielleicht ist es schon wieder schade, wenn man so einen Spieler auf die Außenverteidigerposition stellt, aber wenn der verklanweg durch Außenverteidiger gespielt hat, wäre der Weltklasse jetzt. Hundertprozentig. Also der wird nicht in Wolfsburg spielen, der wird entweder bei Bayern, der wird bei Bayern oder bei Sundsberg in einer großen Mannschaft spielen oder in England irgendwo. Hat das richtig gut gemacht gestern. Mir hat auch die Kombination mit Seiwald super taugt, weil der hat extrem viel für ihn abdeckt, weil er halt doch immer wieder den Drang nach vorne hat und marschiert ist aber der war immer da, der Seiwald. Und deswegen hat das gut funktioniert und deswegen hat er auch gut ausgeschaut. Aber wie gesagt, er selber ein Topspieler, wie sich der entwickelt hat die letzten Jahre, schaut man richtig gern zu, muss man sagen.
Ja, und dann sehen wir wieder, dass wir die Warnexperten eben bei Sky haben, den Peter Stöger, den bei der Austria schon als Rechtsverteidiger und sogar als Linksverteidiger eingesetzt. Finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Und die Zeit ist schon wieder verflogen und weil es jetzt dann reingeht in die heiße entscheidende Phase, habe ich mir heute noch ein paar Fragen überlegt und da gibt es jetzt eine Art Roulette. Joachim, die erste Frage an Sie, wer wird österreichischer Meister?
Sturm.
Und Alfred, wer wird österreichischer Vizemeister?
Sturm.
Okay, also, ist super, ja. Genau deswegen habe ich mir das überlegt. Martin, wer gewinnt die Champions League? Martin.
Also, jetzt muss ich mal überlegen, wer alles noch spielt.
Jetzt habe ich dich erwischt. Ja. Ich weiß nämlich, wen du tippen wirst.
Ja, du glaubst, ich tippe Paris.
Nein.
Italien
hätte ich eher gedacht.
Nein, Inter, ja, aber ich weiß nicht, ob die über die Bayern drüber kommen. Paris sei schon mal.
Okay, Paris sei schon mal. Gut, wer gewinnt die Europa League, Alfred?
Böde klingt.
herrlich, okay. Wer steigt am Ende der Saison aus der österreichischen Bundesliga ab, Joachim?
Ja,
schwierig. Auf das habe ich gewartet und deswegen muss ich mich enthalten jetzt.
Ja, das geht nicht. Das kann ich nicht akzeptieren.
Da können wir lang sitzen. Da.
Ja, okay.
Da bin ich eisern.
Du kannst dann gerne die wenigsten Punkte hat.
Ja, so ist es.
Nach dem Finaldurchgang.
Aber und dann die letzte und alles entscheidende Frage. Wann sehen wir Sie wieder bei einem Verein an der Seitenlinie als Cheftrainer?
Das ist schwer für mich zu beantworten. Ich hoffe, dass es doch schnell geht. Ich möchte unbedingt zurück am Platz. Ich habe viel zum Aufholen, viel zum Tun. Und deswegen hoffe ich, dass es ganz schnell klappen wird.
Ja, da schließen wir uns an, drücken Ihnen natürlich die Daumen und dann sage ich vielen Dank für meine heutige Gesprächsrunde. Allen voran bei unserem Gast, Joachim Standfest. Alles Gute für Sie natürlich, für die Zukunft. Und wie gesagt, wir hoffen, wir sehen Sie dann bald wieder bei einem Verein in Aktion, auch wenn es nicht auf dem Spielfeld ist, sondern an der Seitenlinie, aber ist ja auch schön.
Ja, das stimmt. Also, vielen Dank. Die Zeit ist Gott sei Dank vorbei.
Ja. Ja, und vielen Dank natürlich auch an Alfred und Martin für die lebhafte Diskussion, und unsere Daumen sind für Sonntag für das österreichische Nationalteam gedrückt.
Genau. So machen wir das.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, noch der Hinweis: an diesem Wochenende ruht die österreichische Bundesliga. Weiter geht es dann am Freitag, dem 28. März, mit dem Heimspiel der Altacher gegen den LASK. Einen Tag später folgen die beiden weiteren Spiele der Qualifikationsgruppe. Und am Sonntag, den 30. März, gibt es um 17 Uhr den großen Schlager zwischen Rapid und Salzburg. Bereits um 14.30 Uhr startet die Meistergruppe mit den ersten beiden Partien in die entscheidende Meisterschaftsphase. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag, und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge von Der Audiobeweis.
Das war Der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.